Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein St. Pölten. Dieser Podcast bietet Menschen im Autismus-Spektrum, deren Familien, PädagogInnen, Fachpersonen und allen anderen interessierten HörerInnen Informationen zum Thema Autismus-Spektrum. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Kleinkinder im Autismus-Spektrum. Mein Name ist Naima Gobara, ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein und ich freue mich, in Gesprächen mit ExpertInnen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen jeden Monat neue Aspekte zum Thema Autismus zu beleuchten und damit unser, aber hoffentlich auch Ihr Wissen über das Thema zu erweitern. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ist noch wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Dieser Podcast kann daher keine Therapie ersetzen, sondern soll grundlegende Informationen und Tipps mit Ihnen teilen. Langes Sitzen ohne Pausen. Konzentriertes Arbeiten in einem Umfeld mit verschiedenen Reizen. Viele neue Menschen, unzählige soziale Regeln und mögliche zwischenmenschliche Konflikte. Wenig Interesse bzw. mangelnde Motivation, manchen Aufgaben nachzukommen. All das gehört zur Schule irgendwie dazu. Doch für Kinder im Autismus-Spektrum können diese Beispiele große Schwierigkeiten in ihrem Schulalltag bedeuten. Die Schulzeit kann für sie eine sehr lehrreiche, aber auch schwierige Zeit sein. Manche Kinder bringen gute kognitive Fähigkeiten mit, brauchen aber Unterstützung, um sich an die Rahmenbedingungen der Schule oder die sozialen Situationen zu gewöhnen. Andere Kinder wiederum haben auch Schwierigkeiten beim Erlernen der schulischen Fähigkeiten und brauchen eine spezielle Förderung. Daher ist die richtige Schulwahl bzw. die Bereitstellung der notwendigen Unterstützungsmöglichkeiten in der Schule von großer Bedeutung. Welche Schule ist also die geeignete Wahl für Kinder im Autismus-Spektrum? Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen suche ich heute mit der Sonderpädagogin Elisabeth Jensio-Stricker. Sie ist Diversitätsmanagerin im Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik der Bildungsdirektion Wien mit dem Schwerpunkt Schülerinnen im Autismus-Spektrum und leitet das Kompetenzzentrum Inklusive Pädagogik für Schülerinnen im Autismus-Spektrum. Ihr Wissen gibt sie außerdem regelmäßig an angehende PädagogInnen im Rahmen von Fortbildungen und Vorträgen weiter und berät auch Eltern bei der Förderung und Erziehung von Kindern im Autismus-Spektrum. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und uns einen Überblick über die vielen verschiedenen Möglichkeiten bei der Schulwahl und den Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag geben wird. Spätestens im letzten Kindergartenjahr beginnen Eltern sich mit der Frage auseinanderzusetzen, in welche Schule ihr Kind gehen soll. Eine Frage, die vor allem für Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Frau Jensio-Stricker, können Sie uns zu Beginn mal einen Einblick geben, wo die Herausforderungen für Kinder im Autismus-Spektrum in der Schule liegen können und warum das Thema der Schulwahl deswegen so wichtig ist?
Grundsätzlich so, dass die große Herausforderung im Schulalltag, und zwar egal um welche Schulform und Schulart es sich handelt, die enorm inhomogene Entwicklung der Kinder ist. Wir haben tatsächlich Leistungsinseln, die gegenüberstehen eben der massiven Entwicklungsverzögerung. Großes Thema ist die Sauberkeit. Wir haben ganz oft bei den Schulneulingen Kinder, die kognitiv wirklich sehr gut oder sogar überaus gut entwickelt sind, aber das Sauberkeitstraining noch nicht abgeschlossen haben oder teilweise auch verweigern. Das hat eine massive Auswirkung auf die Art der Schule, weil da brauchen wir einfach Personen, die pflegerische Tätigkeiten übernehmen können. Und das sind nicht Lehrerinnen, die dazu zu verpflichten sind. Die zweite, also eine weitere Herausforderung ist die soziale Kompetenz in Kombination mit der Gruppengröße, weil also auch hier die Vorgabe der Klassengröße, eine Klasse mit 25 Kindern stellt andere Anforderungen an das soziale, an die soziale Kompetenz als eine Klasse mit 10 Kindern. Das, was ganz besonders wichtig ist, dass das im Kindergarten schon in Ansätzen bzw. weit stattgefunden hat, das ist das Zulassen von Fremdsteuerung. Weil das einfach, so funktioniert Schule, da ist auch im Unterschied zum Kindergarten eine Person oder zwei Personen, die Lehrkräfte, die Vorgaben machen und die sind für alle gleichermaßen zu erfüllen. Auch wann darf ich Pause machen oder wie ist das geregelt, wenn ich auf die Toilette muss. Das heißt, diese Dinge müssen ausgehalten werden können oder zumindest akzeptiert werden.
Vielen Dank schon mal für diesen ersten, für mich wirklich sehr spannenden Einblick in das Thema. Bevor wir uns jetzt intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung und der Schulformen beschäftigen werden, würde ich mit Ihnen gerne noch einige Grundbegriffe klären. So sind zum Beispiel Schulpflicht, Schulreife oder Lehrplan Begriffe, die vielen von uns geläufig sind, die wir vielleicht auch schon verwendet haben, deren Definition aber vielleicht nicht allen 100% klar ist. Beginnen wir mal mit dem Thema Schulreife. Ab wann ist ein Kind schulreif und wie wird die Schulreife festgestellt oder wer stellt diese Schulreife fest?
Da ist eine große, glaube ich, Begriffsklärung insofern notwendig, weil die Schulreife per Datum festgestellt wird. Das heißt, alle Kinder, die bis zum 1. September des beginnenden Schuljahres 6 Jahre alt sind, haben in die Schule zu gehen. Und der Begriff, der früher als Schulreife verwendet wurde, mit der Konsequenz auch möglicherweise diese sogenannte Rückstellung zu erfahren, um noch ein Kindergartenjahr konsumieren zu dürfen, das gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen, weil das letzte Kindergartenjahr das Verpflichtende ist, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Da kann man kein zweites konsumieren, ja, sondern das ist eben das eine. Selbst wenn es Eltern im öffentlichen Bereich bezahlen würden, gibt es aber oft keine Plätze, weil ja die Kinder danach jetzt dann das Recht haben, das kostenlose Kindergartenjahr zu konsumieren. Und damit sind wir eigentlich stark zurückgeworfen auf das Wort schulfähig und schulpflichtig. Mhm. Ja? Und schulfähig sind im Grunde genommen alle Kinder, es sei denn, sie haben so invasive medizinische Maßnahmen, dass das einem Schulbesuch entgegensteht, und das sind vielleicht intubierte Kinder, aber das betrifft also so einen ganz geringen, gar nicht einmal Prozentsatz, sondern wir sind hier im Promillebereich, dass also alle Kinder, die am 1. September 6 Jahre alt sind, dann mit Schulbeginn einen Platz in einer öffentlichen Schule in Anspruch nehmen können.
Heißt es dann, Kinder mit 6 Jahren werden automatisch in eine erste Klasse Volksschule eingeschult? Oder ist es immer noch möglich, dass PädagogInnen oder Eltern sagen, dieses Kind ist vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch nicht bereit für eine erste Klasse und macht deswegen ein Vorschuljahr oder wiederholt vielleicht sogar ein Vorschuljahr, wenn es nicht länger im Kindergarten bleiben kann?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein Vorschuljahr zu machen. Das wird festgestellt zum einen im Wiener Bereich vom Diversitätsmanagement. Das ist in dem Fall, machen das meine Kolleginnen und ich, dass wir es anhand der Diagnosen, anhand von, ich sage einmal, halbstandardisierten Testverfahren, weil wir diese Überprüfungen jetzt schon seit über 10 Jahren durchführen, dass ich sage, das hat wirklich mittlerweile zu einem sehr stark objektivierten Blick geführt, ist aber natürlich kein offizielles Testverfahren, wo wir dann einfach Eltern beraten und ihnen dann empfehlen, per diesen Bescheid der Rückstufung auf die Vorschulstufe anzunehmen und hier auch verschiedene Varianten der Vorschulbeschulung dann in Anspruch zu nehmen.
Sie haben jetzt schon erwähnt, wir sollten also eigentlich nicht von schulreifen, sondern von schulpflichtigen Kindern sprechen. Was genau bedeutet jetzt die Schulpflicht? Wie lange gilt sie und was ist auch der Unterschied zur ebenso in Österreich geltenden Ausbildungspflicht?
Zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eben die Schulpflicht. Da haben wir in Österreich 9 Pflichtschuljahre. Das heißt, nach Abschluss dieses 9. Schuljahres ist die offizielle Schulpflicht für jeden Schüler in Österreich abgeschlossen. Es besteht das Recht auf der Inanspruchnahme eines 10. Schuljahres, um zu einem Schulabschluss zu kommen, zum Beispiel dem Pflichtschulabschluss oder auch den Abschluss einer Sparte der Sonderschule. Und dann gibt es die Möglichkeit des Ansuchens um ein 11. und ein 12. Schuljahr. Einfach auch aus dem Grund, weil also der Einstieg in irgendeine Form von Arbeitsleben, auch wenn das in einem geschützteren Bereich stattfindet, noch nicht anzudenken wäre. Das wird aber per Ansuchen und nach Maßgabe der Möglichkeiten der freien Plätze dann vergeben. Wo ich sage, beim 11. Schuljahr sind wir in Wien vor allem ganz gut dabei, wenn ich es richtig weiß, in den Bundesländern auch. Schwierig könnte es werden bei einem 12. Schuljahr. Da sind die Angebote dann reduzierter, weil zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung nicht mehr angeboten werden kann. Und die Ausbildungspflicht, die ist ja losgelöst von der schulischen, von der Institution Schule. Da sollten ja dann eben außerschulische Stellen wie das Jugendcoaching Möglichkeiten überlegen und andenken, wie hier Kindern nach Abschluss der Pflichtschulzeit noch weitere Ausbildungen in Anspruch nehmen können, um besser ans berufliche Leben herangeführt zu werden und um den Übertritt ins Berufsleben besser schaffen zu können.
Danke für die Erklärung und auch für Ihre Einschätzung bezüglich der Bundesländer. Ich würde dann zu unserem nächsten Begriff kommen, und zwar zum Begriff Lehrplan. Es ist im Staat ja nicht nur ein Anliegen, dass alle Kinder in die Schule gehen, sondern sie sollen dort ja auch bestimmte Inhalte und Kompetenzen erlernen. Dafür sollen die österreichweiten Lehrpläne sorgen. Können Sie uns einen kurzen Überblick über die bestehenden Lehrpläne geben und vielleicht auch gleich auf die Frage eingehen, warum es eigentlich unterschiedliche Lehrpläne gibt und wie diese Unterschiede aussehen?
Wir sind allerdings gerade in einer Umbruchsphase, weil ja jetzt neue Lehrpläne bereits im Regelschulbereich bereits mit heurigem Schuljahr mit der ersten und fünften Schulstufe gestartet haben. Und im Herbst starten wir hier auch im Bereich der Sonderschulen mit diesen neuen Lehrplänen, jeweils auf der ersten und auf der fünften Schulstufe und dann die Jahre drauf eben dann ausbauend. Grundsätzlich ist es derzeit so, und das wird wahrscheinlich allen auch gut bekannt sein, dass wir im Großen und Ganzen drei Lehrpläne haben mit einigen sogenannten Ergänzungslehrplänen. Das ist einfach einmal der Regelschullehrplan, darunter versteht man den Volksschullehrplan, den Lehrplan der Mittelschule und natürlich dann im Bundesschulbereich auch den AHS-Lehrplan. Dann haben wir zwei Lehrpläne im Sonderschulbereich. Das ist der Lehrplan der allgemeinen Sonderschule, der sich durchaus vom Regelschullehrplan unterscheidet, aber mehrheitlich, sage ich einmal, vom Umfang her und natürlich in den höheren Schulstufen dann auch insofern von den Bildungszielen, weil diese deutlich langsamer erreicht werden müssen und dann natürlich sozusagen in 9 Jahren auch nicht alle lehrplanident erreicht werden können im Vergleich zum Lehrplan der Mittelschule zum Beispiel. Und den dritten Lehrplan, den wir haben, das ist der Lehrplan der Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, wo es ja auch sehr stark um lebenspraktische Elemente geht. Der unterscheidet sich also sehr deutlich vom Lehrplan der allgemeinen Sonderschule und auch vom Lehrplan natürlich der Regelschule, das ist eh völlig klar. Mhm. Und dann haben wir Ergänzungslehrpläne, zum Beispiel im Bereich der Sinnesbehinderungen, weil da ja durchaus mit Hilfe und Unterstützung dieser Ergänzungslehrpläne ein lehrziel-identes Lernen ermöglicht werden kann. Man überlege nur, bei Hörbehinderungen werden Hörübungen, die sonst im Lehrplan verankert sind, nicht durchgeführt werden können, aber es gibt ja alle, die hier angewandt werden können, um die Lehrplanziele dennoch ableisten zu können.
Sind also Lehrpläne zwingendermaßen an einen Schultyp gebunden? Sprich, kann ich in einer Regelschule nur einen Regelschullehrplan absolvieren und in einer allgemeinen Sonderschule nur einen Sonderschullehrplan? Oder ist es auch möglich, hier, ich sage jetzt mal, Lehrplan und Schultyp zu mischen?
Grundsätzlich ist auch wichtig zu wissen, dass die Lehrpläne für den Pflichtschulbereich gelten. Das ist also immer der Besuch einer Landesschule. Ja, das ist für alle Bundesländer gleich. Und der Lehrplan ist nicht festgelegt auf die Schulart. Sonst hätte ich ja in einer Integrationsklasse, die immer oder mehrheitlich an einer Regelschule ist, nicht die Möglichkeit, alle Lehrpläne anzubieten. Und umgekehrt gibt es Kinder, die oft Kleingruppen in Sonderschulen besser vertragen und die ihnen förderlicher sind und die aber deswegen trotzdem kognitiv sehr gut entwickelt sind und die dann in einer allgemeinen Sonderschule zum Beispiel den Regelschullehrplan aber gut folgen können und auch erfüllen können.
Dann habe ich noch einen letzten Begriff, den ich gerne mit Ihnen besprechen würde, und zwar den sonderpädagogischen Förderbedarf oder abgekürzt auch SPF. Was versteht man unter sonderpädagogischem Förderbedarf? Was bedeutet er für den Unterricht? Und wie wird entschieden, ob ein Kind Anspruch auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat?
Oft haben wir hier bundesländermäßige Unterschiede. Einfach einmal zuerst ganz kurz auf Wien eingehen und dann aber natürlich auch sehr gerne die einzelnen, also die Vorgangsweise aus den Bundesländern erläutern. In Wien ist es so, dass wir unterscheiden zwischen einem sonderpädagogischen Förderbedarf, der immer einhergeht mit einem anderen Lehrplan, und einem Förderbedarf. Der Förderbedarf ist geknüpft an die Erfüllung des Regelschullehrplans, und da fallen in Wien ganz viele Kinder im Autismus-Spektrum drunter und hat den Vorteil, dass der Förderbedarf wird informell vergeben. Das ist eine amtsinterne ein amtsinternes Verfahren und wird nicht per Bescheid festgestellt, sondern die Eltern und auf der anderen Seite das Diversitätsmanagement, in dem Fall bin das ich bei den Kindern im Autismus-Spektrum, unterschreiben diesen Förderbedarf. Der wird zwar dann noch in einer zentralen Kommission kurz besprochen, aber die Kinder im Regelschullehrplan haben in Wien alle einen Förderbedarf. Und mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben sie dann den Lehrplan der allgemeinen Sonderschule oder den Lehrplan der Schülerinnen mit erhöhtem Förderbedarf. So oder so knüpft sich da das Inanspruchnehmen aller sonderpädagogisch zur Verfügung stehenden Maßnahmen dran. Zum Beispiel das Inanspruchnehmen eines Platzes in einer Integrationsklasse. Zum Beispiel das erhöhte Schulbuchbudget, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Geld ist, aber es ist ein bisschen erhöht und es können funktionell-therapeutische Materialien darum vielleicht angeschafft werden. In den restlichen 8 Bundesländern haben Kinder im Autismus-Spektrum einen sonderpädagogischen Förderbedarf, der per Bescheid festgestellt wird, auch wenn der Regelschullehrplan erfüllt wird. Und dieser Bescheid wird wegen dem Verhalten vergeben. Mhm. Ja? Und dadurch ergibt sich aber aus meiner Sicht die schwierige Kombination, der sonderpädagogische Förderbedarf für Verhalten wird auch für alle Kinder mit sozial-emotionalen Bedürfnissen, das sind die Kinder, die man früher unter verhaltensauffällige Kinder aus einer Sondererziehungsschule irgendwo so subsumieren konnte. Und ja, das Verhalten ist im Autismus-Spektrum auch auffällig, manchmal vielleicht sogar sehr auffällig, aber natürlich sind die Ursachen völlig unterschiedlich. Und deswegen finde ich diese Vermischung, und beziehungsweise, dass das in Wien nicht gemischt wird, finde ich eigentlich gut.
Wenn Eltern jetzt proaktiv einen solchen Förderbedarf oder sonderpädagogischen Förderbedarf beantragen wollen, wohin können sie sich wenden und was würden Sie Eltern in dieser Situation raten?
In diesem Fall in ganz Österreich sofort ans zuständige Diversitätsmanagement. Mhm. Ja? Also in Wien ans Diversitätsmanagement für Autismus-Spektrum, weil das ist in Wien überregional geregelt. In allen anderen 8 Bundesländern gibt es in der Region, wo man wohnt, eine oder mehrere zuständige Personen im Diversitätsmanagement. Die Kontaktdaten finden sich immer auf der Homepage der jeweiligen Bildungsdirektion des Bundeslands. Dort anrufen oder hinmailen und sich einen Termin ausmachen.
Kann man hier auch schon vor Schulbeginn Kontakt aufnehmen?
Ja, sogar günstig. Vorschuleintritt ist empfehlenswert, wenn bis dorthin schon eine Diagnose, eine eindeutige vorliegt. Wir entscheiden anhand der Diagnose, einem sehr ausführlichen Elterninterview und dem Zusammenschluss mit dem Kindergarten, weil in der Elementarpädagogik ja schon ganz viele Erkenntnisse gewonnen wurden, gerade was das Agieren in der Gruppe betrifft. Mhm. Da entscheiden wir dann, was nach unserer Erfahrung hier der beste Eintritt in die Schule sein könnte.
Wenn Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder bringen vielleicht nicht für alle Schulformen die passenden Fähigkeiten mit oder brauchen einfach zusätzliche Unterstützung im Schulalltag, macht es also Sinn, sich schon vor Schulbeginn diesen Themen zu widmen. Deshalb meine Frage, ab wann sollten sich Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum mit dem Thema Schule und Schulwahl auseinandersetzen? Und können Sie vielleicht auch den zeitlichen Ablauf so einer Schulwahl für uns skizzieren?
Ich würde sagen, frühestens im letzten Kindergartenjahr, beziehungsweise auch spätestens. Also das ist so, der Herbst im letzten Kindergartenjahr ist der genau richtige Zeitpunkt. Was nicht heißt, dass sich Eltern nicht durchaus auch schon vorher Gedanken machen können, aber das Hinschauen aufs Kind macht 2 Jahre vor Schulbeginn überhaupt keinen Sinn, weil in diesem Alter so viele Entwicklungen noch vorangehen können. Es ist oft schon ganz schwierig zu entscheiden und zu überlegen, so bis Weihnachten vor dem nächsten Herbst, wenn man also oft Kinder hat, wo zum Beispiel das Thema Sauberkeit noch nicht abgeschlossen ist. Wir wissen alle nicht, wird das in den nächsten 6 Monaten nicht auf einmal schlagartig kein Thema mehr sein. Das heißt, da haben wir schon oft blinde Flecken und müssen uns eben überlegen oder auch vereinbaren, wir hören und sehen uns im Mai noch einmal oder im April noch einmal, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen. Wie gesagt, Eltern können sich natürlich vorher schon Gedanken machen. Ganz wichtig ist es, die Kinder nicht mit einzubeziehen, damit hier nicht schon von Seiten der Kinder eine Festlegung vorab stattfindet und dann eine Veränderung, wo wir ja alle wissen, dass das gerade bei Kindern im Autismus-Spektrum oft schwierig ist, dann so eine veränderte Schulsituation stellt dann die Familie manchmal vor Herausforderungen.
Okay, das heißt, Eltern beginnen im Herbst, sich mit den verschiedenen Möglichkeiten mal auseinanderzusetzen, sich zu informieren und wenden sich dann an das Diversitätsmanagement.
Man wendet sich zuerst ans Diversitätsmanagement, weil so Plätze, die sonderpädagogische Unterstützung haben, immer über das Diversitätsmanagement organisiert werden. Das heißt, es wäre ganz wichtig, zuerst mit dem Diversitätsmanagement zu klären, wird mein Kind sonderpädagogische Maßnahmen brauchen? Es sei denn, man ist völlig sicher, weil auch das gibt es ja. Es gibt ja immer auch Kinder im Autismus-Spektrum, die als Regelkinder starten. Das weiß man aber aus dem Kindergarten. Wenn also da die Kindergartenpädagoginnen, die Elementarpädagoginnen schon sagen, ihr Kind wird sicher nichts brauchen, die Therapeutinnen sind definitiv sicher und auch die Diagnosestelle sagt, das ist überhaupt kein Problem, das Kind kann normal starten, dann können Eltern Schuleinschreibung, Schulwahl, wie bei jedem anderen neurotypischen Kind auch in Anspruch nehmen. Ansonsten ist es wichtig, es zuerst zu klären im Diversitätsmanagement und sich dann anzuhören, was wären denn die Optionen. Weil damit ist die ganz freie Wahl, gibt es dann nicht mehr. Ja? Das heißt, da wird dann einmal anhand der Diagnose und anhand der Informationen aus dem Kindergarten und anhand des Elterninterviews wird dann einmal zum Beispiel alleine schon geschaut, Vorschulstufe oder erste Klasse, wo ist hier der Start angezeigt? Kleingruppe oder wird Großgruppe möglich sein? Und in jedem Segment, jedes Puzzlesteinchen bietet einige Optionen und dann sozusagen diese Optionen sollten Eltern vorher kennen, ja, damit zielgerichtet geschaut werden kann und auch wirklich der Fokus am Kind ist. Was braucht es? Braucht es 2 Personen in der Klasse? Soll die Gruppe eingeschränkt sein? Das Vorschuljahr, wo wir in Wien eine ganz besondere Form der Vorschulstufe haben für Kinder im Autismus-Spektrum. Was wird mein Kind brauchen? Was ist die beste Vorbereitung für die erste Klasse?
Wenn dann die Wahl für eine Schulform gefallen ist, wie läuft die Schuleinschreibung ab? Vielleicht sowohl für Kinder, die in einer Regelschule starten, als auch für jene Kinder, die von Beginn an einen erhöhten Förderbedarf haben.
In Wien haben wir irgendwann im Herbst jetzt, und zwar jetzt schon 2 Jahre hintereinander, war es im November, einmal, ich sage immer den Eltern, das ist eine Registrierung im Schulsystem, da gibt man die Dokumente ab an einer ganz beliebigen Schule. Natürlich ist es auch oft so, dass Eltern ihre persönliche Wunschschule hier aufsuchen. Manchmal ist es die Volksschule ums Eck, manchmal ist es schon die etwas weiter entfernte Sonderschule, weil man sagt, ich möchte, dass mein Kind in eine kleine Gruppe geht oder ich weiß, es wird das brauchen, weil erhöhter Förderbedarf, Pflegebedarf. Das heißt, da sucht man eben diese Schule auf und registriert sich einmal im Schulsystem und sagt, ich möchte und muss im Herbst für mein Kind einen Schulplatz haben. Das erfolgen auch ganz wichtige Angaben wie, beide Eltern sind berufstätig oder ich bin alleinerziehend und berufstätig und ich brauche eine Nachmittagsbetreuung. Ja? Zeitgleich ist bereits die Abklärung durch das Diversitätsmanagement im Gange. Wir bemühen uns wirklich bis zum Kennenlernen in der Schule. Das ist dann so im Februar, wo dann Eltern und Kinder eingeladen werden in die Schule, wo die Dokumente abgegeben werden zur Schuleinschreibung, wo der Sprachstand festgestellt wird, wo noch einmal festgestellt wird, gibt es doch noch neuere Befunde. Bis dorthin bemühen wir uns im Diversitätsmanagement, die Abklärung so weit abgeschlossen zu haben, dass wir bereits wissen, es macht Sinn, wenn sozusagen der zweite Teil der Einschreibung an der Schule stattfindet. Oder wir lenken Eltern schon gezielt um, weil wir wissen, es wird etwas Besonderes in Anspruch genommen werden und das ist nicht an jedem Standort verfügbar. Dann lenken wir Eltern schon gezielt um, damit sie diesen Standort auch gut kennenlernen, die dortige Schulleitung kennenlernen, sich vielleicht mit der Lehrerin bereits vertraut machen können. Das heißt, das bemühen wir uns beim zweiten Teil der Schulinschreibung bereits abgeschlossen zu haben.
Findet dann im zweiten Teil dieser Einschreibung auch schon das Schulübergangsgespräch statt oder ist das nochmal ein extra Schritt?
Das Übergangsgespräch findet, wenn ich es richtig weiß, statt zwischen allen schulischen Personen und den elementarpädagogischen Personen. Mhm. Und das ist in Wien von der Schuleinschreibung völlig unabhängig, sondern das findet dann statt, wenn der Schulplatz wirklich fix ist. Weil es ja dann auch ganz wichtig ist, hier, dass die zukünftigen Lehrpersonen und die Elementarpädagogen sich austauschen, sofern der Austausch nicht schon mit dem Diversitätsmanagement, sprich mit meinen Kolleginnen und mir, schon stattgefunden hat. Mhm. Wo wir uns einfach schon einen guten Überblick verschafft haben, was kann das Kind, wo sind die Stärken, wo sind mögliche Stolpersteine, Hürden, worauf kann man Rücksicht nehmen, welche Schwierigkeiten kann man im Vorfeld schon aus dem Weg räumen, wenn man weiß, was das Kind braucht.
Okay, danke, dass Sie da nochmal die Unterschiede für uns erklärt haben. Kommen wir also nochmal zurück zu dem Einschreibegespräch in der Schule mit den Eltern. Gibt es da aus Ihrer Erfahrung nach Eltern, die versuchen, ihr Kind möglichst gut dastehen zu lassen, die vielleicht den Unterstützungs- oder Förderbedarf herunterspielen, aus Angst, dass sie sonst keinen Schulplatz bekommen oder in der Hoffnung, dass ihr Kind in die Schule gehen kann, die sie sich ausgesucht haben? Und was würden Sie Eltern in dieser Situation raten?
Wir erleben punktuell immer wieder Eltern, die meinen, sie würden es gerne versuchen, die also nicht gleich mit offenen Karten spielen, was das Kind braucht. Und Kindergarten und Schule sind zwei getrennte Systeme. Das heißt, wir haben hier auch natürlich den Datenschutz. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass die Elementarpädagogen in der Schule sich melden und sagen, das Kind XY wird etwas brauchen. Das heißt, es ist wirklich die Freiwilligkeit der Eltern. Ich würde allen Eltern raten, spätestens dann beim zweiten Teil der Schulinschreibung mit offenen Karten zu spielen, weil Kinder die Situation der Schuleinschreibung, selbst wenn es eine Gruppeneinschreibung ist, heißt es, wir haben nicht mehr als 5, 6 andere Kinder dabei. Meistens sind es so 5er, 6er Gruppen, wo die soziale Kompetenz nicht ganz so zum Tragen kommen muss, wie dann später in der Schule mit 25 Kindern. Mhm. Und ich erlebe es leider immer wieder, dass Kinder in die Gruppeneinschreibung zuerst gut schaffen und nicht auffallen. Die ersten 1, 2 Wochen in der Volksschule, manchmal auch 4, 5 Wochen, gut über die Bühne bringen, weil sie sich extrem anstrengen. Den Begriff Maskieren kennen wir ja eh alle. Ja? Der Energielevel ist aber dann aufgebraucht. Es geht sich gar nicht mehr aus. Und meistens ist es dann echt ein Paukenschlag, der sehr, sehr dramatisch ist für alle Beteiligten. Für die Kinder der Klasse, für die Lehrpersonen, für die Eltern, aber am allermeisten für das Kind im Autismus-Spektrum. Mhm. Ja, das kann einhergehen, im besten Falle nur mit einem Abholen müssen des Kindes. Im schlechtesten Fall auch mit notfallmedizinischen Maßnahmen, wo also die Rettung gerufen wird, weil also so ein massiver Impulsdurchbruch stattfindet, mit fremd- und selbstgefährdend oder auch verletzendem Verhalten. Das ist für einen Sechsjährigen keine tolle Situation. Und dann zu sagen, jetzt brauchen wir einen anderen Schulplatz, das ist dann schwierig, weil dann, das ist wirklich ein definiertes Scheitern. Es ist auch so sichtbar. Mir tun also wirklich die Kinder dann sehr, sehr leid oft. Also ich würde es den Eltern empfehlen, weil wir keinem Kind sonderpädagogische Maßnahmen umhängen, die es nicht brauchen. Ja, also das Allerschönste ist, wenn man sagt, ihr Kind startet in der Regelschule, ja, braucht von uns gar nichts. Das ist eh am allerbesten so.
Das heißt aber auch, dem Schulübergangsgespräch müssen Eltern freiwillig zustimmen.
Sowohl von also Kindergartenseite als auch von Schulseite Einverständniserklärungen, die unterschrieben werden müssen, sonst darf kein Austausch stattfinden. Das ist genauso wie im therapeutischen Bereich.
Würden Sie Eltern die Zustimmung zu so einem Schulübergangsgespräch oder die Inanspruchnahme eines solchens empfehlen?
Weil wir aus der Gruppensituation des Kindergartens unglaublich viele Rückschlüsse auf die Schule ziehen können. Ja. Mhm. Und manchmal oder mehrheitlich genügt hier ein telefonischer Austausch mit den Eltern, aber es gibt Kinder, wo wir dann oft, also immer wieder auch ersuchen, ob wir nicht in den Kindergarten gehen dürfen. Das ist in Wien schon sehr gut institutionalisiert, weil wir dann die Situation sehr gerne beobachten und uns reicht oft ein kurzer Beobachtungszeitraum. Wir sind dort nicht jetzt stundenlang, tagelang vor Ort, aber aufgrund der langjährigen Erfahrung sehen wir meistens innerhalb von sehr kurzer Zeit, was denn in der Schule hier vielleicht problematisch werden könnte. Und wir können das einfach vorher mit flankierenden Maßnahmen einfach abmildern.
Vielen Dank schon mal für die ganzen Informationen. Jetzt, wo uns also der Ablauf der Schuleinschreibung klar ist, wollen wir uns der Frage widmen, welche Schulen stehen überhaupt zur Verfügung. In Österreich gibt es ja grundsätzlich sogenannte Schulsprengel, die regeln, welche Schule welche Kinder aufgrund der Wohnortnähe aufzunehmen hat. Wie finden Eltern jetzt ganz grundsätzlich heraus, welche Schule für ihr Kind zuständig ist, welche Schulformen vielleicht auch in diesem Sprengel zur Verfügung stehen und ist es Eltern auch möglich, den Schulsprengel zu wechseln, wenn sie das Gefühl haben, in einem anderen Schulsprengel, also etwas weiter entfernt vom eigenen Wohnort, gäbe es eine Schule, die auf die Bedürfnisse des eigenen Kindes besser eingehen kann, die also besser geeignet ist für mein Kind?
Wie viele Schulen es gibt, hängt immer vom Schulsprengel ab. Ja, es wird durchaus Schulsprengel geben. Ich nehme mal an, Niederösterreich, ein kleinerer Ort mit 3.000, 4.000 Einwohnern, hat eine Schule und das ist auch der Schulsprengel. Ja, ja, natürlich kann Schulsprengel auch gewechselt werden, wenn hier eine andere Beschulungsform, egal Integrationsklasse, kleinere Gruppe in einer Sonderschule in Anspruch genommen werden sollte, dann ist mit Unterstützung des Diversitätsmanagements ein anderer Schulplatz ja überhaupt kein Problem. Mhm. Ja. In Wien ist es ein bisschen leichter, weil wir natürlich sehr viele Volksschulen jetzt auch in Wohnortnähe haben und da sind die Schulsprengel ein bisschen aufgelöst. Da schauen wir eigentlich immer eher, dass der Schulweg nicht zu lange wird und wenn möglich auch ohne Fahrtendienst bewältigt werden kann, weil alles, was selbstständig erledigt werden kann, ist ja auch für die Kinder angenehmer.
Wenn Eltern sich jetzt gerne verschiedene Schulen ansehen würden, ist das möglich? Haben Sie Tipps für diese Eltern oder können Sie als Diversitätsmanagement die Eltern dabei unterstützen? Schauen Sie sich die Schulen zusammen mit ihnen an oder verweisen Sie sie an bestimmte Schulen, die Sie für besonders geeignet halten?
Mit den Eltern anzusehen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber Eltern vielleicht hier auch kurz zu schließen mit Schulen. Also ich mache das natürlich jederzeit. Ich gehe davon aus, dass das auch in den Bundesländern so sein wird. Aber eine gute Maßnahme oder Möglichkeit sind einfach die Tage der offenen Tür. Und das ist das, wo ich eben vorab auch gemeint habe, Eltern können sich auch schon im vorletzten Kindergartenjahr Gedanken machen und vielleicht im Herbst des vorletzten Kindergartenjahres diverse Schulstandorte am Tag der offenen Tür besuchen. Ja. Ganz wichtig ist eben immer ohne Kinder um nicht hier einfach schon vielleicht bei Kindern Bedürfnisse zu wecken, wie ich würde gern, hätte gerne diese Schule, weil die haben im Turnsaal eine Kletterwand. Ja. Das kann aber sein, dass dort nicht die geeignete Klassenform ist oder auch nicht der geeignete Rahmen ist. Und dann ist so ein Umleiten oft schwierig. Ja. Das heißt also, die Schule, die es dann wird, mit dem Kind anschauen, ja, aber eben erst dann, wenn die Entscheidung gefallen ist. Ja, und die Tage der offenen Tür in Anspruch nehmen, nur die Eltern jederzeit.
Gibt es auch noch andere Anlaufstellen für Beratung, welche Schule die geeignetste ist? Oder würden Sie sagen, Eltern sind da beim Diversitätsmanagement schon genau an der richtigen Stelle?
Das ist auch so ziemlich die einzige Anlaufstelle. Ja, ansonsten gibt es natürlich diverse Schulführer in Papierform und online, beziehungsweise man schaut einfach im Internet. Und alle Eltern, die in irgendeiner Form Privatschulen in Anspruch nehmen, sind ja bei der Suche sowieso völlig auf sich allein gestellt, weil da gibt es keine Ansprechpartner der Bildungsdirektionen, die einen Überblick über das gesamte Privatschulwesen haben. Das heißt, auch die müssen das Internet dann in Anspruch nehmen. Und insofern, also ganz ohne Eigenrecherche wird man wahrscheinlich nicht auskommen.
Eltern spielen also vor allem bei der Wahl der Volksschule eine große Rolle. Welche Rechte und Pflichten haben Eltern bei dieser Entscheidung?
Das Recht der Eltern ist natürlich, dass sie völlig autonom entscheiden, nehme ich einen Platz im öffentlichen System in Anspruch oder möchte ich in den Privatschulbereich ausweichen. Und auch im Privatschulbereich habe ich mehrere Möglichkeiten, nämlich eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht oder auch eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht. Oder auch, ich unterrichte mein Kind zu Hause. Das zieht eine Abmeldung zum häuslichen Unterricht nach sich. Ja? Das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach die wichtigste Grundlage, weil ich sage, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte das alles, diesen Weg alleine beschreiten, egal, ob es jetzt eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht ist oder die Abmeldung zum häuslichen Unterricht, das muss ich einfach mir genau überlegen und dann die Entscheidung treffen und diesen Weg dann auch gehen. Den Weg zurück gibt es jederzeit, weil ich sage, ja, natürlich kann man sich ja dann jederzeit melden und einen Platz im öffentlichen System beanspruchen, genauso wie auch umgekehrt. Ich kann auch jederzeit nach 2, 3, 4 Jahren sagen, jetzt melde ich mein Kind doch ab aus dem öffentlichen System. Also das ist, denke ich, mir diese Wahlmöglichkeit, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und dann im öffentlichen System, mir ist es immer wichtig, ich denke mir, Elternpflicht, das ist einfach, das ist so ein strenges Wort. Ich sage einmal, die Zusammenarbeit mit der Schule ist natürlich Elternpflicht. Aber ich werde hier auch als Teil des Diversitätsmanagements nie über den Kopf von Eltern hinweg Dinge bestimmen wollen oder versuchen zu steuern, die also gegen die Interessen von Eltern sind. Ich denke mir, wenn Eltern eine bestimmte Vorstellung haben, ist es eigentlich meine Aufgabe, hier zu unterstützen, auch wenn es vielleicht dann doch auch zur Erkenntnis führt, es geht doch nicht so gut, nehmen wir doch einen anderen Weg. Aber manchmal braucht es auch diesen Weg des Erkennens, dass der Wunsch nicht genau das Passende fürs Kind ist. Mhm. Ja, und ich denke mir, die Zusammenarbeit, das würde ich jetzt sagen, ist Elternpflicht natürlich. Aber das ist etwas Positives und nicht negativ konnotiert eigentlich.
Bevor wir später nochmal kurz auf das Thema Homeschooling eingehen, würde ich gerne noch bei den öffentlichen Schulen bleiben. Sie haben es davor schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht können Sie noch kurz zusammenfassen, welche Schulformen stehen für Kinder im Autismus-Spektrum jetzt zur Auswahl?
Schulformen unterscheiden sich zwischen Regelschulen und Sonderschulen. Die Unterschiede, die deutlichsten Unterschiede sind eigentlich nicht immer nur die Schulformen, sondern die Klassenformen. Ja, und die können in jeder Schulform angeboten werden. Ich kann in einer Regelschule Sonderschulklassen haben und ich kann in einer Sonderschule Integrationsklassen haben. Ja, das heißt, das mischt sich in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich. Zum einen, weil ich sage, wir haben einfach den Auftrag zur Inklusion, wo ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sage, wir haben wirklich auch noch Luft nach oben. Ja, ist einfach ganz klar, dass da wirklich daran intensiv gearbeitet werden muss. dass das immer besser stattfinden kann. Aber es hat zumindest zur Folge, dass sich Sonderschulen und zwar in ganz Österreich geöffnet haben und auch Kinder ohne Förderbedarf oder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in Integrationsklassen beschult werden können und sozusagen diese umgekehrte Integration stattfinden kann. Mhm. Ja? Das heißt, also wesentlich ist es, die Klassenform anzuschauen und zu schauen, was braucht mein Kind? Braucht es temporär vielleicht die Möglichkeit, an einer kleineren Gruppe auch einmal intensiver gefördert zu werden? Oder ist es ein Regelschulkind und kann eine Schulform wählen, wo kleinere Gruppen gar nicht angeboten werden?
Wenn jetzt Eltern genau vor dieser Entscheidung stehen, also allgemeine Sonderschule oder Regelschule, was würden Sie jetzt diesen Eltern sagen, sind Vor- bzw. Nachteile einer allgemeinen Sonderschule?
Nachteile würde ich in einer Sonderschule jetzt grundsätzlich keine sehen, außer das, was vielleicht jetzt psychisch mitschwingt bei den Eltern, ja. Weil es ist natürlich eine Hürde zu sagen, mein Kind besucht eine Sonderschule, das verstehe ich gut. Auf der anderen Seite kann man sich aber manchmal einen Sonderschulplatz nicht wünschen, weil wenn das Kind nicht so intensiv betreuungsbedürftig ist oder Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen muss, dass das an einer Regelschule eben auch stattfinden kann, werden diese Plätze nicht unbedingt vergeben. Mhm. Ja? Das heißt, der Platz in einer Sonderschule ist wirklich etwas, was zur Verfügung gestellt wird, wenn das Kind es dringend benötigt. Und das ist dann oft die kleinere Gruppengröße. Es sind oft speziellere Klassenformen. Zum Beispiel haben wir in Wien dort Vorschulklassen, die sogenannten Einstiegsvorschulklassen, die zielgerichtet ausschließlich für Kinder im Autismus-Spektrum entwickelt wurden und zur Verfügung gestellt werden. Das hat mein Team, da haben mein Team und ich vor ungefähr 10 Jahren dieses Konzept entwickelt. Da war ich noch Leiterin eben eines Zentrums für Inklusion und Sonderpädagogik und da haben wir damals gestartet mit einer Klasse in Wien, um zu schauen, ob mit diesem Konzept der Einstieg in eine Integrationsklasse besser gelingen kann, ohne zu viele flankierende Maßnahmen oder eben dieses dramatische Scheitern, das ich vorher geschildert habe. Und diese Klassen finden sich nur an Sonderschulen in Wien. Und insofern wird dieser Platz zielgerichtet zugewiesen, wenn Eltern sagen, ja, ich möchte den auch in Anspruch nehmen. Sie müssen nicht. Ja, das ist, glaube ich, irgendwo so die wesentlichste Botschaft. Ein Platz in einer Sonderschule muss nicht in Anspruch genommen werden. Wir haben Inklusion, Integration und die Eltern haben das Recht darauf. Ja. Das heißt, kein Elternteil kann gezwungen werden, das Kind in eine Sonderschule zu schicken.
Wenn sich Eltern jetzt für den Besuch einer allgemeinen Sonderschule entscheiden, wie lange können Kinder dort unterrichtet werden und muss man sich dann eventuell für höhere Schulstufen wieder andere Schulen suchen?
Die Sonderschule endet nach Abschluss der Pflichtschulzeit. Ja, und vor allem auch lehrplanmäßig. Selbst wenn das 10., 11., 12. Schuljahr im Rahmen einer Sonderschule in Anspruch genommen wird, heißt das nicht, dass dort der AHS-Lehrplan vermittelt wird, sondern es endet tatsächlich mit dem Pflichtschulabschluss. Mhm. Ja, und im Lehrplan der Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf ist das noch leichter. Also der Besuch auch in diesem Lehrplan im 11. und vielleicht auch einem 12. Schuljahr, aber im Lehrplan der allgemeinen Sonderschule, wenn die allgemeine Sonderschule abgeschlossen ist, haben wir noch das Berufsvorbereitungsjahr oder den Berufsvorbereitungslehrgang, aber auch als Lehrplanstufe, aber nicht mehr den Lehrplan der Mittelschule. Ja, der ist, wenn der Pflichtschulabschluss erledigt ist, abgeschlossen ist, ist das auch erledigt.
Aber ein Wechsel in eine Regelschule, zum Beispiel, ich sage jetzt mal nach 4 Jahren, wenn man sagt, das Kind hat sich gut entwickelt, kommt jetzt besser in sozialen Situationen klar, kann vielleicht besser Aufgaben nachkommen, ist dann ein Wechsel von einer allgemeinen Sonderschule in einen Regelschulbetrieb möglich?
Selbstverständlich. Das ist ein durchlässiges System in die eine wie auch in die andere Richtung. Ja, und zwar jederzeit.
Gehen wir auch noch auf das andere Beispiel ein. Also sollten sich Eltern für einen Schulstart an einer Regelschule entscheiden? Haben Sie vorher schon erwähnt, gibt es die Möglichkeit von sogenannten Integrationsklassen? Was genau können sich Eltern darunter vorstellen?
Also grundsätzlich anderer Unterricht insofern, als dass natürlich geschaut wird, dass alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Und zwar so viel Zeit wie möglich. Es wird punktuell immer mal auch die eine oder andere Situation geben, wo vielleicht innerhalb der Gruppe trotzdem auch deutlicher differenziert werden muss. Aber grundsätzlich ist es eine Klasse, die gemeinsam unterrichtet wird. Der große Unterschied zu einer Regelklasse ist, dass im Volksschulbereich an 22 Stunden in der Woche, und das deckt den gesamten Unterrichtstag ab, zwei Personen gleichzeitig in der Klasse stehen. Eine, die den Pater Regelpädagogik übernimmt, und eine Person, die den Pater Sonderpädagogik übernimmt. Ja? Mhm. Im Mittelschulbereich ist es um eine Stunde weniger, da sind wir bei 21 Stunden. Damit werden nicht mehr alle Stunden abgedeckt in der Integrationsklasse, weil die Kinder ja oft 28, 30, 32 Wochenstunden haben und nur für 21 Wochenstunden dann eben die Person da ist, die den Part der Sonderpädagogik übernimmt.
Gibt es diese Integrationsklassen an allen Schulen oder werden die erst bei Bedarf eingerichtet oder gibt es spezielle Schulen, wo es auf jeden Fall Integrationsklassen gibt? Und wie kommen Eltern zu den Informationen, wo ihr Kind in einer Integrationsklasse anfangen könnte?
Nein, die gibt es nicht an jeder Schule. Ja, sie werden teilweise auch nach Bedarf installiert und eingerichtet. Aber dann meistens beginnend mit einer ersten Klasse und aufbauend. Und Eltern müssen sich das nicht selber suchen, sondern das sind die Informationen, die sie vom Diversitätsmanagement bekommen im letzten Kindergartenjahr oder wenn der Wunsch nach einem Wechsel in eine Integrationsklasse aus einer Sonderschule ansteht, dann sollten sich ja Eltern auch beim Diversitätsmanagement melden mit diesem Wunsch. Weil dann wird zum einen geschaut, wie schaut denn die Situation in der Schule aus, und zum anderen kann dann gesagt werden, und dort und oder dort wäre der nächstgelegene freie Platz. Ist der für Sie erreichbar? Ist diese Schule für Sie eine Option? Wollen Sie diesen Platz in Anspruch nehmen?
Gibt es noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten oder Maßnahmen zur Integration, die wir noch nicht besprochen haben, die Sie aber gerne noch erwähnen würden?
Wir haben in 8 Bundesländern die gesetzliche Grundlage der Inanspruchnahme einer Schulassistenz. Das Ausmaß wird über das Diversitätsmanagement festgelegt. Mehrheitlich finden sich die erforderlichen Formulare zum Ansuchen um diese Schulassistenz auf den Homepages der einzelnen Bildungsdirektionen. Wir haben keine gesetzliche Grundlage, und das ist eine sehr bittere Sache, in Wien, leider. Mhm. Die Stadt Wien bezahlt seit guten 20, 25 Jahren einige ganz wenige Stunden auf freiwilliger Basis. Die sind also im minimalen dreistelligen Bereich, wir sind also bei ungefähr 520 Stunden. Und derzeit betreue ich in Wien mit meinem Team 1500 Kinder. Ja, das heißt, alleine diese Zahlen zeigen, wie wenig Stunden zur Verfügung stehen. Die können wir auch gar nicht mehr einzelnen Kindern zur Verfügung stellen, sondern wir stellen sie Klassen zur Verfügung und bemühen uns immer im Herbst den Fokus auf alle ersten Integrationsklassen zu legen, punktuell auch auf die eine oder andere Regelklasse. Immer dann, wenn mehr als ein Kind im Autismus-Spektrum diese Klasse besuchen, damit wir da mal so einen richtigen Schub geben können, dass an 2 oder vielleicht 3 Tagen in der Woche eine Assistenz zur Verfügung steht, damit dieser Schulstart möglichst gut gelingt, mit dem Ziel, und dann läuft's. Mhm. Ja.
Können Sie uns vielleicht auch einen Einblick geben, wie das in den anderen Bundesländern abläuft? Also haben da Kinder mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum automatisch ein Anrecht auf eine solche Stützkraft? Und wo können sich Eltern hinwenden? Wie können Eltern diese beantragen, wenn sie sich entscheiden, sie würden das gerne für ihr Kind in Anspruch nehmen?
Das wird gemeinsam entschieden mit dem Diversitätsmanagement. Ja. Das ist sozusagen die Stelle, die diese sonderpädagogischen Maßnahmen im Blick hat und steuert und zuteilt, weil es muss ja auch Sinn machen. Es soll ja eine Assistenz nicht den Prozess der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit behindern. Ja, das heißt, und man muss auch immer genau schauen, was kann eine Schulassistenz denn tatsächlich leisten. Ja? Natürlich kann sie unterstützen bei der Selbstorganisation, aber Impulsdurchbrüche verhindern, die aufgrund von Umweltfaktoren, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, also diese Impulsdurchbrüche, die aus diesen Gründen stattfinden, wird auch eine Schulbegleitung nicht verhindern. Ja, und es muss uns allen bewusst sein, in den seltensten Fällen sind die Schulbegleitungen pädagogisch oder psychologisch oder autismusspezifisch geschultes Personal. Das sind oft sehr engagierte, sehr kinderzugewandte Menschen, die aber keine zusätzlichen Qualifikationen aufweisen und von den Lehrpersonen angeleitet werden sollten.
Das ist aber prinzipiell in jeder Schulform möglich, dass eine Stützkraft das Kind in die Schule begleitet.
Ja, das geht in jeder Schulform. Wie gesagt, man muss sich die Sinnhaftigkeit anschauen, weil ob eine Stützkraft in einer Kleinstgruppe mit 5 Kindern, wo eh schon 2 Lehrpersonen und eine Pflegeassistentin vor Ort ist, da wird eine Stützkraft nicht auch noch zusätzlich sinnvoll sein.
Ich habe es vorher schon erwähnt, wir kommen nochmal auf das Thema Homeschooling zurück, also wenn Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten. Sie haben schon erwähnt, es gibt das Recht auf Homeschooling, also es ist eine Option, die den Eltern zusteht. Würden Sie sagen, gibt es auch Fälle, in denen das Sinn macht? Was sind hier die Vor- und Nachteile? Oder ist es grundsätzlich eigentlich eine in der Realität dann doch sehr selten gewählte Alternative?
Zum einen ja, es ist also nicht gerade häufig, dass das in Anspruch genommen wird, aber es ist immer wieder eine Überlegung. Jedes Jahr gibt es Eltern, die diesen Weg wählen. Das, was mir in der Beratung dieser Eltern dann immer ganz besonders wichtig ist, ist, dass sie als Ausgleich darauf schauen, dass ausreichend Sozialkontakt in der Peer Group stattfinden kann. Ja, weil das ist eine Aufgabe, das muss ja nicht in der Schule sein. Das geht auch über Nachmittagsaktivitäten, Vereine. Ja. Es ist nur wichtig, dass dass darauf geachtet wird, dass diese Kompetenzen möglichst natürlich zusätzlich zu allen therapeutischen Maßnahmen einfach in den Alltag einfließen. Schule kann das übernehmen, aber das muss nicht sein. Ja, das ist also so, das ist das Allerwichtigste, was mir einfach am allerwichtigsten ist. Ansonsten ist es eine Option immer dann, wenn Kinder zum Beispiel kognitiv sehr gut entwickelt sind und nicht einmal mehr im Rahmen einer Mehrstufen-Integrationsklasse oder einer Mehrstufenklasse ihren spezifischen Interessen nachgefördert werden können. Ich meine in dem Fall den Bereich der Hochbegabung. Mhm. Da ist es durchaus sinnvoll, vielleicht auch nur für 1, 2, 3 Schuljahre, bis sich das dann ein bisschen angeglichen hat, in Anspruch zu nehmen, um diese starken Interessensgebiete auch wirklich entsprechend fördern und auch ausleben zu können, weil es ist ja auch ein dringender Wunsch und ein Bedürfnis der Kinder, sich da hier einfach zu optimieren und zu informieren und diesem Interesse ja auch nachgehen zu können. Mhm. Der Nachteil ist, dass jedes Jahr Externistenprüfungen abgelegt werden müssen und die orientieren sich am Curriculum. Wir erleben immer häufiger Kinder, die auch aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern aus anderen Ländern kommen und zwar vielleicht deutsches Muttersprache haben, aber Englisch bevorzugen, weil in einer englischsprachigen Einrichtung im Land, wo die Eltern vorher also berufstätig waren, und dann meinen durch die Abmeldung zum häuslichen Unterricht hier dem Druck, ich muss Deutsch lernen, ein bisschen entkommen zu können. Das ist leider nicht so, weil das Curriculum ist auf Deutsch. Das heißt, die Prüfungen finden auf Deutsch statt und müssen auf Deutsch auch positiv bewältigt werden, weil das positive Ablegen dieser Externistenprüfung führt erst zur Erlaubnis, im nächsten Schuljahr wieder die Abmeldung in Anspruch nehmen zu können. Das heißt, diesen einen Kontrollpunkt hat das Bildungssystem jedes Jahr. Kinder müssen alle Prüfungen, die jetzt im Volksschulbereich nicht so umfangreich sind, aber wenn ich an den Mittelschul- oder AHS-Bereich denke, sind das viele Fächer. Es dauert 2 Wochen, wo mehr oder weniger fast täglich dann Prüfungen stattfinden, mit manchmal auch einem Tag dazwischen. Aber das ist nicht ohne, hier sich diesen Leistungsdruck auch dann zu stellen und diese Prüfungen positiv zu absolvieren in einem Gebäude, das man nicht kennt, mit Fragestellungen, die vorher nicht bekannt sind, mit Personen, die vorher nicht bekannt sind. Also das ist eine große Herausforderung, gerade für Menschen im Autismus-Spektrum.
Wenn Eltern sich jetzt trotzdem für diese Option entscheiden, gibt es da Unterstützung für diese Eltern? Also ich denke da jetzt vor allem an pädagogische Unterstützung, irgendwelche Fortbildungen, die man vielleicht auch schon vorab besuchen kann, um selbst zum Beispiel zu lernen, wie man am besten lehrt.
Nein, es gibt keine Unterstützung. Das, was Eltern in Anspruch nehmen können, ist, dass sie sich über die Schulbücher, die verwendet werden, informieren können. Es gibt ein sogenanntes Feedback-Gespräch an der Prüfungsschule oder an einer Schule, das in Anspruch genommen werden soll. Das ist meistens so ums Semester herum. Aber es gibt bei dieser Entscheidung keine Unterstützung, weil davon ausgegangen wird, Eltern müssen ja auch ein pädagogisches Konzept beilegen, wird davon ausgegangen, dass da gewusst wird, was Eltern auf sich nehmen und was auf sie zukommt und wie sie das auch lösen werden.
Dann habe ich noch eine letzte Frage zu diesem Blog, verschiedene Schulformen und Schulwahl. Und zwar, gibt es Schulen, die sich nur auf Kinder mit Autismus spezialisiert haben, also sogenannte Autismus-Schulen?
Nein, es gibt keine Schulen, die sich ausschließlich auf Kinder im Autismus-Spektrum spezialisiert haben. Es gibt aber natürlich Schulen, die eine höhere Expertise in diesem Bereich aufweisen, weil sie einfach zum Beispiel in Wien diese Einstiegsklassen diese Einstiegsklassen an ihrem Haus haben. Das heißt, es sind meistens Sonderschulen oder es sind Schulen mit Integrationsklassen oder auch im Bundesschulbereich AHSen, die sagen, wir haben bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, wir beanspruchen hier über den Bund auch Assistenzleistungen an Bundesschulen und wir können aufgrund unserer Expertise hier diese Kinder gut auch bis zur Matura begleiten. Das sind Fragestellungen, wo ich sage, bitte das Diversitätsmanagement fragen. Also wir wissen um diese Expertise und können auch sagen, ob es notwendig ist, dass die so in Anspruch genommen werden muss oder ob das jetzt durchaus auch an anderen Schulen gut geschafft wird. Mhm. Ja. Aber wirklich spezialisierte Schulen haben wir nicht. Wir haben Lehrpersonen, aber die sind ja nicht immer an Schulen gebunden, beziehungsweise die können auch in Karenz gehen und stehen dann oder Bundesland wechseln und stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wirklich diese Fragen mit dem Diversitätsmanagement besprechen.
Wir sprechen zwar heute schon sehr lange miteinander, aber ich würde trotzdem, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerne noch ein letztes Thema anschneiden, und zwar: Was tun, wenn die erste Schulwahl doch nicht das Richtige war oder im Laufe der Zeit Probleme in der Schule auftreten? Frau Jensio-Stricker, wenn sich Eltern also bereits für eine Schule entschieden haben, aber im Schulalltag dann Schwierigkeiten auftreten, an wen können sie sich wenden? Welche Hilfsangebote und Beratungsmöglichkeiten gibt es in dem Fall?
Also in Wien sind wir, Diversitätsmanagement, Kompetenzzentrum für Schülerinnen im Autismus-Spektrum. Bitte auf jeden Fall melden und fragen, was denn getan werden kann. Wenn wir es nicht sowieso selber versuchen zu lösen, dann können wir zumindest vermitteln, welche Personen denn hier Ansprechpersonen sind. Wobei der erste Schritt bitte immer ist, zuerst mit den Lehrpersonen sprechen und der nächste Schritt ist dann die Schulleitung, weil das frage ich auch, haben Sie schon mit den Lehrerinnen, haben Sie schon mit der Schulleitung gesprochen? Und wenn das sozusagen nicht zielführend war, dann natürlich jederzeit melden. Und es gibt nicht nur eben in Wien diese Ansprechpersonen für ganz zielgerichtete Gruppe der Schüler im Autismus-Spektrum. Wir haben das auch in den Bundesländern. Also auch in Niederösterreich gibt es solche Stellen, die dann zum Tragen kommen. In Salzburg heißt halt überall ein bisschen anders, aber es gibt schon immer Experten, die hier besonders geschult sind und dann hier besonders gut unterstützen können.
Wenn jetzt Eltern nach den ersten Tagen, Wochen oder Monaten in der Schule das Gefühl haben, irgendwie läuft es nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist irgendwie nicht so einfach, es gibt Schwierigkeiten, die vielleicht auch dann selber in Frage stellen, war die Schulwahl die richtige? Haben wir uns vielleicht für die falsche Schule für unser Kind entschieden? Was würden Sie Eltern in dieser Situation raten?
Also im Normalfall ist es eh schon die Schule, die dann mit den Eltern Kontakt aufnimmt und sagt, also uns fällt auf im Unterricht, das passt überhaupt nicht. Ganz oft hören dann Eltern auch, uns fällt auf, dass die Entwicklung ihres Kindes anders verlaufen ist als die der anderen Kinder in der Klasse, die wir haben. Spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Eltern die Karten auf den Tisch legen sollten, beziehungsweise oft ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo Eltern sich dann einmal auf den Weg machen und eine Entwicklungsdiagnostik in Anspruch nehmen. Ja. Aber da sind wir dann im Schulsystem schon ganz eng. Diversitätsmanagement, Schule, Eltern, das ist eigentlich dann fast schon ein Automatismus. Ja. Ob sich dann die Schule meldet oder die Eltern den Tick früher dran sind, das ist, also wir sind auf jeden Fall sofort zu dritt zusammengeschlossen und überlegen und beraten gemeinsam, was machen wir jetzt.
In unserer Podcast-Folge zum Thema die Wahl des richtigen Kindergartenplatzes haben wir darüber gesprochen, dass in solchen Situationen, zum Beispiel wenn Kinder herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, es eine Möglichkeit sein kann, die Stunden, die das Kind im Kindergarten verbringt, zu reduzieren. Ist das auch in der Schule eine Möglichkeit? Also könnten die Schulstunden reduziert werden, um einem Kind dadurch den Besuch der Schule zu ermöglichen? Wann kann dieses Vorgehen sinnvoll sein? Aber auch was kann aus Ihrer Sicht dagegen sprechen?
Also das ist keine offizielle Möglichkeit. Wir haben Schulpflicht. Ja, das heißt, auf der einen Seite sind Eltern verpflichtet, ihr Kind den vollen Unterricht in die Schule zu schicken. Was ja auch zur Folge hat, dass am Vormittag keine Therapien in Anspruch genommen werden sollten. Ja? Und auf der anderen Seite haben die Kinder ja auch das Recht darauf, das in Anspruch zu nehmen. Ja? Ich wäre aber jetzt, also ich muss der Ehrlichkeit halber aber sagen, natürlich helfen wir uns manchmal mit Phasen der Unterrichtsverkürzung, wenn alle Beteiligten dem zustimmen. Ja? Das heißt, wenn Eltern sagen, wir können das organisatorisch schaffen und wir sehen auch, dass ein, zum Beispiel bei Schulneulingen, ein sanfterer Einstieg in der ersten Woche eine Stunde, in der zweiten Woche erhöhen wir, in der dritten Woche erhöhen wir auch. Aber sozusagen, Sie hören es eh, das Erhöhen ist also immer der Maßstab. Ja? Ein Verharren in der Unterrichtsverkürzung ist einfach wirklich abzulehnen, weil das, wenn der Unterricht dieser Schule, dieser Schulform nur verkürzt möglich wäre, auf Dauer, dann ist es die falsche Schule. Mhm. Ja? Kinder haben eben Pflicht und Recht, den Unterricht vollumfänglich zu konsumieren. Ja? Mhm.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch kurz in die Zukunft schauen, also einige Jahre später, wenn Kinder dann ihre Schullaufbahn beendet haben. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, dass es viele Eltern gibt, die die Sorge haben, wenn ihr Kind eine Sonderschule besucht, könnte ihnen das im Laufe ihres Lebens noch zum Verhängnis werden, vor allem bei den Berufschancen oder bei der Weiterbildung. Können Sie Eltern in dieser Situation vielleicht diese Angst nehmen und uns einen kurzen Einblick geben, welche Weiterbildungs- und Berufschancen Kinder im Autismus-Spektrum auch beim Besuch einer Sonderschule in Zukunft haben werden?
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass das am Zeugnis, ich weiß es jetzt leider wirklich nicht von den Bundesländern, aber von Wien weiß ich es, da steht am Zeugnis öffentliche Schule der Stadt Wien. Und es ist egal, welche Schule. Ja, ob das eine Sonderschule ist oder nicht, weiß man dann oft nur aus der Adresse. Ja, das heißt, ja, es wird Personengruppen geben, die dann wissen anhand der Adresse, aha, das war eine Sonderschule. Aber letztendlich ist ja bei allem, was nachschulisch passiert, ja immer auch der Lehrplan entscheidend. Ja, das heißt, Wichtig ist ja zu schauen, Kindern die Kompetenzen mitzugeben, sich am besten entwickeln zu können, möglichst selbstbestimmt leben zu können. Und die Schule soll ja einen Beitrag dazu leisten. Und auch der Lehrplan soll einen Beitrag dazu leisten. Ja? Und insofern glaube ich, wird es vielleicht, wenn es jetzt um gezielte nachschulische Ausbildungen geht, bei Lehrbetrieben vielleicht Vorbehalten kommen, die man aber doch dann durch gewonnene Kompetenzen, die man zeigen kann, wie Ausdauer, Genauigkeit, vielleicht ja auch wieder ausgleichen kann und die Sorgen vielleicht nehmen kann. Und insofern denke ich mir, es ist immer wichtig zu schauen, dass die Schule passt, weil ja auch die Schulzeit als freudvolle Zeit in der Rückschau erlebt, also ja, in Erinnerung behalten werden soll.
Frau Jensio-Stricker, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und für dieses wirklich ausführliche Gespräch und die unzähligen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Gibt es vielleicht abschließend noch etwas, was Sie sich in Zukunft für die Beschulung von Kindern im Autismus-Spektrum wünschen würden?
Also, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Klassensituationen, nämlich die Größe der Klassen individueller zur Verfügung gestellt werden könnten. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Zuschreibung der Schularten ein Stück weit noch mehr fallen könnte, dass man wirklich so, ich würde es jetzt einmal Grätzelschulen nennt, ja, da ist ein Schulgebäude und da wird genauso die AHS-Klassen angeboten wie die Volksschulklassen, wie aber auch die Sonderschulklassen. Und es gibt dann die Möglichkeit der Durchlässigkeit und zwar an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Und wenn es der gemeinsame Musikunterricht, Turnunterricht, dann ist es das. Und manchmal ist es so, dass ich sage, wir haben aber einen sehr gut begabten, verzeihen Sie, wenn ich diesen Ausdruck strapaziere, Asperger, Autisten, der vielleicht ein Faible für Mathematik hat und der geht in Mathematik in die AHS-Klasse, in den Unterricht und ist ansonsten mit all seinen anderen Möglichkeiten aber in der Mittelschule gut aufgehoben. Also diese Überschneidungen, solche Versuche würde ich mir wirklich wünschen, so die Vision eine Schule für alle Kinder und diese Bedürfnisse abgedeckt, in Kombination mit all den Personen, die es dazu braucht. Und das sind nicht immer nur die Pädagogen. Das fängt beim Pflegepersonal an und hört beim Sozialarbeiter, der Sozialarbeiterin auf. Und natürlich dann auch die Lehrpersonen, die dafür so eine Schule dann benötigt werden. Ja, es gibt auch immer wieder mal Schulen, die sich in diese Richtung auf den Weg machen und natürlich dann auch an ihre Grenzen stoßen. Aber nur durch dieses auf den Weg machen und auch Erfolg haben damit, können Pilotprojekte zeigen, dass es funktionieren kann. Und das ist immer absolut unterstützenswürdig.
Liebe HörerInnen, auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren und trotz der Länge unseres Gesprächs bis zum Schluss durchgehalten haben. Ich hoffe, wir konnten dafür alle offenen Fragen klären und Ihnen wichtige Informationen und Tipps mit auf den Weg geben. Wenn Sie keine weiteren Folgen unseres Podcasts verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast auf Spotify, Amazon Music Podcasts oder Ihrer bevorzugten Podcast-App zu abonnieren und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung für diese Folge da. Sollte dies Ihre erste Folge unseres Podcasts gewesen sein, erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen zum Thema Autismus. Wir haben unter anderem über die Diagnostik und Therapien gesprochen, sowie Tipps für die sprachliche und Sozialentwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum geteilt und mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum über ihre Erfahrungen gesprochen. In der letzten Folge habe ich mit Katharina Eckner und Jana Gille über ihren Verein, die Cherry Blue Society, gesprochen und über ihr Leben mit ihren Kindern im Autismus-Spektrum. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit für und mit Kindern im Autismus-Spektrum unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn ich Sie auch bei der nächsten Folge von Wir erleben anders wieder begrüßen darf und wünsche Ihnen bis dorthin alles Gute.